Startklar für Hydrohelden, der Hydraulik-Podcast mit Lars Benk und Andreas Klöß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Hydrohelden-Podcasts. Mein Name ist Andreas Klöß und mir gegenüber sitzt wie immer der Lars Benk. Hallo Lars.
Hallo Andreas.
Ja, heute haben wir ein besonderes Thema. Es geht um das Thema Zertifizierung und dafür haben wir einen Gast eingeladen, nämlich den Martin Lorenzer. Hallo Martin.
Hallo Andreas. Hallo Lars.
Hallo.
Freut mich, dass wir dich heute hier begrüßen dürfen in unserem Hydrohelden-Podcast. Und ja, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Wer bist du?
Ja, was machst gerne. Du? Ja, zunächst schönen Dank noch für die Einladung. Freut mich, dass wir heute ein bisschen Zeit miteinander zum Thema Qualitätsmanagement verbringen. Ich komme ursprünglich mal aus der Materialwissenschaft, habe dann viele Stationen gehabt in verschiedenen Branchen. Bin jetzt seit, gut 20 Jahren im Qualitätsmanagement und auch in anderen Managementsystemen unterwegs. Seit 3 Jahren bin ich in der Beratung, war also vorher dann operativ tätig in verschiedenen Unternehmen und berate Kunden mit der Marcon. Marcon GmbH in Kaiserslautern. Wir sind ein Beratungsunternehmen, das sich im Schwerpunkt auf das Thema Managementsysteme konzentriert. Wir beraten Kunden aber nicht nur bei der Zertifizierung, worüber wir heute reden, sondern auch bei Prozessoptimierung, bei Digitalisierung und auch noch im Arbeitsschutz und im Datenschutz.
Cool. Und was macht der Martin Lorenzer, wenn er keine Zertifizierung durchführt?
Nun ja, um ehrlich zu sein, die Zeit ist an der Stelle natürlich auch wieder der limitierende Faktor. Ich gehe gerne in die Natur. Wir haben auch einen vierbeinigen Begleiter, der uns da begleitet. Wir gehen wandern, wir gehen gern raus. Urlaub ist natürlich auch für jeden so ein bisschen ein Hobby. Was leider so ein bisschen auf der Strecke bleibt in letzter Zeit, ist das Lesen, aber das ist und wird auch immer ein Hobby von mir bleiben. Ja, Sport.
Ja, so natürlich.
Bisschen Sport, so ein-, zweimal die Woche sollte man sich ja dann auch schon mal ein bisschen betätigen. Ich mache das auch leidenschaftlich gerne und auch immer schon und bin da immer noch so ein bisschen aktiv.
Ja super. Genau. Und die Firma Marcon, ich meine, ich kenne ja die Firma Marcon, die ist noch nicht so lange am Markt, aber vielleicht kannst du noch kurz erzählen, was du bei der Marcon machst, für was du verantwortlich bist und was sich Marcon beschäftigt, hast du schon ein bisschen erwähnt, aber vielleicht noch ein bisschen was über deine Funktion bei der Marcon.
Ja, die Marcon ist noch recht neu. Also ich berate jetzt seit 3 Jahren Unternehmen. Wir haben die Marcon letztes Jahr gegründet. Sind jetzt also ein knappes Jahr am Start. Ich bin da der Geschäftsführer, aber auch als Berater tätig. Das heißt also, ich bin im Prinzip in beiden Funktionen da unterwegs. Wir sind, wie schon gesagt, sehr stark mit dem Thema Managementsysteme verbunden. Das kann dann über Qualitätsmanagement gehen. Aber auch alles, was im Moment, und das merkt man immer mehr, stark im Markt repräsentiert ist, heißt also Umweltmanagement, Energiemanagement. Was sehr stark im Kommen ist, ist auch das Thema Informationssicherheit, also 27001. Das wird ja mittlerweile auch gesetzlich befeuert durch die NIS2-Richtlinie, doch durch andere Regelwerke. Wir sind recht klein, wir sind aber sehr, wie würde ich sagen, maßgeschneidert für unsere Kunden da. Heißt, wir haben keine Blaupause, die wir Kunden überstülpen, sondern wir hören zunächst zu. Wir starten sehr gerne mit einer Ist-Analyse, mit einer Gap-Analyse. Wo möchte der Kunde hin? Was können wir ihm da als Weg aufzeigen? Und bauen dann ein individuelles Konzept für ihn auf. Und was wir in der Vergangenheit immer mehr gemerkt haben, ist, dass Kunden oftmals mehrere Bedürfnisse haben, nicht nur die 9001, das Qualitätsmanagement, sondern dann kommen relativ schnell auch Fragen im Datenschutz, im Arbeitsschutz, in der Digitalisierung. Und so setzt sich dann auch unser Paket letzten Endes zusammen.
Und was unterscheidet euch dann von anderen Beratungsunternehmen? Ich meine, so Beratungsunternehmen, die gibt es ja doch relativ häufig. Was ist dann die Stärke jetzt von Marcon?
Ja, ich sage mal, unser Fokus liegt auf mittelständischen Unternehmen, aber auch nicht in jeder Branche. Das heißt, wir konzentrieren uns da wirklich auf die Branchen, die wir kennen und die wir können, zum einen. Und zum anderen ist es wirklich so, dass wir mittlerweile in Summe über 30 Jahre operative Erfahrung haben. Heißt also, ich sage es mal so platt, wir wissen, was funktioniert. Qualitätsmanagement, da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen, ist ja für den einen oder anderen oftmals Ja, ein Schreckgespenst zunächst einmal, was aber oftmals daran liegt, dass man damit in der Vergangenheit vielleicht negative Erfahrungen hatte, oder dass man noch keine Erfahrung damit hatte. Also ist ein Wandel damit verbunden und eine Veränderung, was dann oftmals auch, naja, ich sag mal, zu einer ablehnenden Haltung führen kann. Und da können wir natürlich aus der Erfahrung aus den operativen Funktionen sehr, sehr viel Werkzeug mitbringen in unserem Werkzeugkasten, um die Betroffenen mitzunehmen, um zu überzeugen, um Sinnhaftigkeit darzustellen und am Ende dann auch wirklich ein maßgeschneidertes Konzept für das Unternehmen zu haben, sodass man auch eine hohe Akzeptanz in der Breite hat. Ich glaube, das unterscheidet uns schon. Also wir sind kein, ich sage es mal so 0815, keine Standard-Blaupause, sondern wir sind ein individuelles Konzept für jedes einzelne Unternehmen.
Okay. Und jetzt weißt du ja, wir sind ja in der Hydraulikbranche unterwegs und gut, wir haben uns jetzt ISO 9001 zertifizieren lassen, aber was für Zertifizierungen machen denn für Hydraulikunternehmen Sinn? ISO 9001, ja, vielleicht kommen wir vielleicht später noch drauf, aber was für Zertifizierungen sind denn da in dem Bereich sinnvoll?
Die 9001 ist ja die Mutter aller QM-Zertifikate. Da bilden sich jetzt verschiedene branchenspezifische Standards ab. Ich glaube, dass für ein Hydraulikunternehmen die ISO 9001 ein erster, aber auch ein guter Schritt ist. Letzten Endes ist die Zertifizierungswelt ja relativ bunt und oftmals gibt es dann Branchenzertifizierungen. Ich nenne jetzt mal beispielhaft, viele kennen das, die IATF, die auf der 9001 aufbaut, also die Branchenzertifizierung für die Automobilindustrie. Gerade in dem Bereich wird es dann oft so sein, dass das auch die Eintrittskarte ist für ein Unternehmen, um überhaupt gelistet zu werden als zugelassener Lieferant. Heißt also, in diesem Moment kann es sein, dass man damit konfrontiert wird. Wenn man Hydraulik hört, das hängt jetzt von der Ausprägung des Unternehmens ab, dann denkt man vielleicht auch an Hydrauliköle, Flüssigkeiten. In dem Zusammenhang kann man dann natürlich auch darüber nachdenken, ob eine Umweltzertifizierung an der Stelle Sinn macht. Aber da muss man dann wirklich reinschauen, wie tief ist das Unternehmen in der Wertschöpfung drin, um zu sagen, sowas würde jetzt beispielsweise Sinn machen. Was ich
Okay.
als IFA natürlich sagen muss, Arbeitsschutz macht natürlich immer Sinn. Ja. Also Arbeitsschutz ist ja jetzt, naja, auch wieder für die meisten mehr Mühe als Spaß. Aber letzten Endes muss man als Unternehmer auch immer darauf schauen, wie rechtssicher bin ich denn mit meinem Unternehmen unterwegs, und dann einen gesunden Level zu haben. Auch da kann ein Managementsystem helfen, denn all diese Managementsysteme sind ja letzten Endes Leitfäden. Leitfäden für eine gute Praxis, sodass man die wesentlichen Dinge nicht aus dem Auge verliert, weil man einfach eine Systematik implementiert hat, die dabei hilft.
Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, was ist aus deiner Sicht für so ein Hydraulikunternehmen eigentlich unverzichtbar? Klar, Sicherheitsthemen, aber jetzt für die Normierung, was denkst du, ist da wirklich ja, absolut notwendig?
Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich nur auf ein Hydraulikunternehmen beschränken möchte, aber auch sicherlich dort ist es einfach wichtig, dass man am Ball bleibt. Ja? Dass man also auch, um wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben, auf Dauer versucht, seine Prozesse ständig zu hinterfragen. Es gibt da diesen schönen Satz, was ich nicht messen kann, kann ich nicht verbessern. Also, dass man wirklich Systematiken hat, Ansätze, Werkzeuge, mit denen man selbst sich eine gewisse Transparenz gibt, und anhand dieser Transparenz dann auch die Möglichkeit hat, sich aktiv in die Verbesserung, zu begeben. Also sich da immer neue Ziele zu setzen, sich auch nochmal neuen Themen zu widmen. Da bietet die ISO 9001 sehr, sehr viele Ansatzpunkte, die vielleicht dem einen oder anderen, der da nicht so mit tief unterwegs ist, gar nicht bewusst sind. Aber ich glaube, das Thema ist wirklich einerseits der Drang nach Verbesserung, was ja eine der Urforderungen der 9001 auch ist, und zum anderen natürlich das Leben eines Managementsystems. Also das Managementsystem bringt ja viele Ansätze, viele Werkzeuge, letzten Endes auch Vorgaben natürlich mit sich. Aber ganz, ganz wesentlich ist, dass das System kein Papiertiger bleibt, kein Ordner, der im Schrank steht, sondern dass man am Ende des Tages sagen kann, mein Managementsystem ist auf mich so zugeschnitten, dass ich es pragmatisch und mit Zielen und auch mit Wirkungsgrad anwenden kann.
Okay.
Ja, das macht natürlich schon Sinn, ne? Der ganze, sag mal, diese ganze Zertifizierung und die ganzen Prozesse, die da aufgebaut werden, die sollten natürlich tatsächlich auch im Unternehmen gelebt werden. Und das ist mein größtes Fragezeichen, das ich manchmal so sehe. Ich komme ursprünglich aus dem Automotive-Bereich und wir hatten damals viele Lieferpartner und auch, sage ich mal, Mitbewerber, Wettbewerber, bekannte Unternehmen. Und da ist ja diese 16949. Sag mal, und da gibt es ja dann nochmal eine Stufe oben drüber, ich weiß gar nicht, wie die hieß. Und ich empfand die damals als richtig mächtig und teilweise auch wirklich schwer also beherrschbar. Manchmal hatte ich das Gefühl, die Unternehmen haben halt das Zertifikat im Büro hängen, dass es halt dann da hängt. Ne? So die Prozesse hinten drunter, die liefen dann manchmal nicht so richtig toll, weil es einfach unheimlich schwierig war, den ganzen Kundenforderungen und gleichzeitig den aufgesetzten Prozessen gerecht zu werden. Das fand ich damals echt spannend und teilweise auch wirklich herausfordernd.
Ja, das kann ich genauso unterschreiben. Das habe ich auch in meiner aktiven Zeit ja auch genauso selbst erlebt. Wenn wir vielleicht die zweimal so ein bisschen ins Verhältnis setzen, dann ist diese 9001 ja ein Standard, ein Leitfaden, den ich letzten Endes in jeder Branche zur Anwendung bringen kann, weil er halt so sehr generisch ist. Auch in jeder Unternehmensgröße. Ich kann ein Produkt haben, ich kann eine Dienstleistung haben. Die 9001 passt da wirklich sehr gut darauf und sie gibt auch den Freiraum der Interpretation. Wenn wir jetzt in andere Industrien schauen, IATF beispielsweise 16949 für die Automotive oder natürlich und sicherlich auch mit Grund, wenn wir in Pharma oder in Medizin schauen, dann wird dieser Weg, der von Leitplanken ja irgendwo nach rechts und nach links abgegrenzt wird, in diesen Branchenstandards immer enger. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn man die 9001 mal gut verstanden hat, dass man sie für sich selbst definieren kann. Natürlich, es gibt eine gewisse Grundforderung, die an manchen Stellen zu erfüllen ist, aber ich habe die Möglichkeit, mich darauf einzustellen. Ich kann mir also die Punkte, die für mich wesentlich sind, die mich nach vorne bringen, kann ich pushen und bei anderen kann ich sagen, da lasse ich etwas nach.
Okay. Gibt es denn da Unterschiede zwischen produzierenden Unternehmen, Handelsunternehmen und beratenden Unternehmen? Weil, sag ich mal jetzt, wenn wir zum Beispiel von einem reinen Handelsunternehmen sprechen, das nur Produkte in Anführungszeichen einkauft und verkauft, sag ich mal, könnte ich mir die Prozesse da wesentlich einfacher vorstellen, wie jetzt bei einem produzierenden Unternehmen mit Entwicklung, Konstruktion, Zeichnungsverwaltung etc. und Co.
Ja, ich denke, im Grundsatz und in der Mehrzahl der Fälle wird das in einem Handelsunternehmen weniger komplex werden, denn das produzierende Unternehmen deckt natürlich einen wesentlich breiteren Lebensweg auch ab an der Stelle. Dann kommen natürlich auch spezielle Themen wieder hoch, die technischer Natur sind. Nimm mal ein Schreckgespenst, Prüfmittelüberwachung, ne? Gewährleistung beispielsweise von maßlichen Vorgaben. Das sind Themen, die sind schon sehr, sehr arbeitsintensiv letzten Endes. Auch ressourcenintensiv, die fallen in aller Regel beim Handelsunternehmen natürlich nicht so sehr ins Gewicht.
Ja,
Aber
klar.
andererseits, natürlich haben auch Handelsunternehmen wieder ihre speziellen Forderungen. Logistik sieht von außen immer sehr, sehr trivial aus. Lagerverwaltung sieht von außen auch sehr, sehr trivial aus, aber da liegt der Teufel natürlich auch in vielen Facetten im Detail, sodass man dann sagen kann, ja, das ist aber mein Fokus und darauf richte ich meinen Fokus. Und versuche diese Prozesse für mich zu optimieren, möglichst schmal aufzustellen und letzten Endes eine hohe Prozesssicherheit zu haben. Ja.
Verstanden, ja.
Das Handels- und Dienstleistungsunternehmen ist natürlich in der Breite oftmals auch sehr, 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 sehr nah und sehr, sehr breit am Kunden. Das heißt also, auch da ist der Kundenfokus rückt vielleicht auch nochmal eine exponierte Stelle, wohingegen man dann in einem fertigen Unternehmen in aller Regel nur, ich nenne jetzt mal den Schlagwort Vertrieb, eine limitierte Anzahl von Mitarbeitern im Unternehmen hat, die sich jetzt im Wesentlichen an der Kundenschnittstelle bewegen. Das ist ein Handelsunternehmen und ein Beratungsunternehmen genauso, oftmals noch anders ausgeprägt.
Verstehe schon, ja. Ich hatte damals bei den Zertifizierungen, wo der Auditor dann im Haus war, da hatte ich schon den Eindruck, dass da ein Höllenrespekt vor war, ne, weil man einfach Angst hatte, dass man irgendwas übersehen hat, irgendwas vergessen hat und sowas. Ist es denn heute noch so, dass man da wirklich durch den Betrieb läuft und zum Beispiel eine Schublade mit Prüfmitteln aufmacht und guckt, ob die Dinger noch im Datum so sind, ne? Guckt man, dass die Zeichnungsstände dazu passen? Ist das wirklich noch so?
Ja.
Okay, also geht da immer noch das Schreckgespenst der Auditor rum, sozusagen.
Ja, man muss das vielleicht aus zwei Perspektiven sehen. Also eine Perspektive, und das ist eigentlich sehr bedauerlich. Ich sage mal, meine Ausbildung, das ist ja jetzt schon einige Jahre und sogar Jahrzehnte vorbei. Aber ich habe in meiner Ausbildung nie das Thema Qualitätsmanagement mal genießen dürfen. Das wird heute den meisten immer noch so gehen. Das heißt, irgendwann bin ich in einem Unternehmen, nicht im Qualitätsmanagement tätig, und dann kommt der Auditor um die Ecke. Das heißt, da erscheint jemand, der recht autoritär wirkt, der Fragen stellt, wo man dann im Hinterkopf die Angst trägt, wenn ich jetzt hier die falsche Antwort gebe, dann bin ich hier der Buhmann und habe den schwarzen Peter. Also das ist zum einen diese Unkenntnis des Themas. Und zum anderen muss ich dann auch eine Lanze irgendwo für den Auditor brechen, denn man muss sich ja vorstellen, wenn man sich in der Zertifizierung begibt als Unternehmen, gibt es ein Audit pro Jahr bei einem Standard, in aller Regel einen Termin. Das heißt, da kommt jemand Fremdes, Externes, der die Prozesse nicht kennt, der die Mitarbeiter nicht kennt, zumindest beim ersten Mal ins Haus. Und er soll am Ende des Tages oder am Ende des zweiten Tages eine Meinung haben, ein Urteil abgeben können, sind die Prozesse effizient, bestehen keine größeren Abweichungen zu den Normvorgaben. Das heißt, er macht ein Foto. Er macht letzten Endes nur ein Foto. Und dann sind natürlich, ich sage da immer gern im Neusprachig, diese Low-Hanging Fruits, ne, die sind natürlich dann für ihn immer einfach. Und da gehört dann halt der Griff in die Schublade dazu und zu sagen, was haben wir denn hier? Und ist das alles so, wie ihr euch das selbst vorgeschrieben habt? Er macht Stichproben. Und das ist der Charakter eines Audits. Ja. Weil den Anspruch hätte man nie haben können, dass man innerhalb eines beschränkten Zeitraums von 8, 12, 14 Stunden, je nach Unternehmensgröße, eine 100%-Prüfung machen kann. Es bleibt immer nur bei einem Foto einer Momentaufnahme.
Okay.
Ja, und letzten Endes ist es eine Prüfungssituation. Wer geht schon gerne in Prüfungssituationen? Also sind die Anwesenden in aller Regel nicht so sehr begeistert, wenn da jemand auftaucht und ihnen Fragen in ihrem Bereich stellt, die man ihnen vielleicht dann am Ende des Tages, wo man Vorwürfe gegen sie raus ableiten könnte. Wobei das ist ja nicht das Ziel dieser Übung. Ich habe vor vielen Jahren mal ein Audit gehabt in einer anderen Branche. Die war relativ kritisch und der Auditor war ein sehr älterer Herr, also ein sehr älterer Herr, jenseits der 70, schon lange aus dem operativen Geschäft raus. Die erste Frage, die er im Audit immer den Auditierten gestellt hat, war: Wie kann ich Ihnen denn heute helfen? Was kann ich denn heute für Sie tun? Ja, weil das Audit ist ja letzten Endes ja ein Instrument zum Messen, aber es ist auch ein Instrument, was dazu dienen soll, sich auszutauschen, Möglichkeiten zur Verbesserung zu identifizieren, diese dann auch zu kommunizieren, damit auch greifbar zu machen und dann unter Umständen über dieses Werkzeug auch diese Dinge anzustoßen. Man sollte das also durchaus aus zwei Perspektiven sehen. Ja, es ist eine Prüfungssituation, in die man sich begibt, wenn man sich zertifizieren lässt. Aber es ist auch eine Möglichkeit, eine Plattform der Kommunikation, eine Möglichkeit, Themen auszutauschen, Unklarheiten zu bereinigen und vielleicht auch wirklich Verbesserungen zu erzielen.
Ja, klar, das sollte das Ziel
Ja.
sein, ja. Das heißt, Martin, du gehst selber auch als
Ja.
Auditor zu Firmen?
Ja,
Okay,
durchaus.
jetzt machen wir
Ja.
gleich mal den Test.
Bitte?
Andreas, wie war denn das bei euch, als
Oh.
der Martin zu euch gekommen ist? Hast du da irgendwie größere Bedenken gehabt, dass da irgendwas nicht funktioniert oder dass er das 1% Fehler aufdeckt, wo es dann vielleicht doch noch gibt?
Oh je. Nein, also ich muss da schon eine Lanze wirklich für den Martin brechen. Also wir sind jetzt seit 2 Jahren ISO 9001 zertifiziert. Also die ganze Vorbereitung, das war alles ganz, ganz entspannt. Also das hat alles super geklappt, weil der Riesenvorteil ist ja von einem Unternehmen, man hat seine Prozesse ja vorhanden, die müssen halt nur einmal dokumentiert werden in diesem Qualitätsmanagement-Handbuch. Und dann gibt es natürlich ein paar Regeln oder ein paar Dinge, die man beachten muss. Man muss eine Prozesslandschaft aufbauen, man muss seine Kernprozesse und Unterstützungsprozesse definieren. Man macht Managementbewertungen und solche Themen. Was aber wiederum auch für dich als Unternehmer eigentlich sehr, sehr gut ist, weil du dadurch wieder einen ganz anderen Blick eigentlich auf dein Unternehmen bekommst und auch immer wieder dran arbeiten musst, gezwungenermaßen tatsächlich, auch an Verbesserungen zu arbeiten. Und das ist halt der Riesenvorteil. Und wir haben jetzt im Oktober, Martin, ne, wieder das externe Audit.
Genau.
Und also bis jetzt war das immer völlig entspannt. Also gab auch bei der Hauptzertifizierung kein Problem und jetzt auch bei dem ersten Zertifizierungsaudit kein Problem. Und ich sehe jetzt eigentlich beim nächsten Termin auch kein Problem.
Ich kann das gerne
Okay.
mal aufgreifen, wenn ich darf, was der Andreas gesagt hat. Das ist jetzt vielleicht sehr vereinfacht, aber ich sage immer, die ISO 9001 ist letzten Endes ein, wie will ich sagen, ein Kochrezept, um wirklich eine gute Mahlzeit zuzubereiten. Das klingt jetzt vielleicht sehr euphorisch oder sehr idealistisch, aber letzten Endes bietet sie wirklich einen Rahmen, und das ist für ein Unternehmen meines Erachtens auch in der Hydraulikbranche wie in anderen fertigen oder Dienstleistungsbranchen genauso wichtig zu sagen, wer bin ich denn überhaupt? Da kommen diese sperrigen Begriffe aus der Norm. Kontext, was ist mein Kontext? Wo bewege ich mich denn? Wer spielt denn mit in meinem Sandkasten? Wer ist denn für mich wichtig? Wem muss ich denn Aufmerksamkeit geben? Wer beeinflusst mich denn? Und dann kommen verschiedene andere Aspekte dazu. Und am Ende des Tages ist man dann wirklich an der Stelle, dass man sagt, ja, jetzt bilden wir das mal natürlich gerne grafisch visualisiert in einer Prozesslandschaft ab. Und man sieht dann auch die Schnittstellen zwischen den verschiedenen Bereichen. Wir hören immer Produktqualität, Prozessqualität. Das sind ja keine singulären Ereignisse, sondern das Produkt oder die Dienstleistung entsteht ja über eine ganze Kette, die chronologisch aufeinander folgt. Genauso ist der Prozess nicht nur der Fertigungsprozess. Also wir dürfen bitte an der Stelle nicht nur immer den Fokus auf das Produkt haben. Die Produktqualität heißt die Maßlichkeit, die Werkstoffeigenschaften, die Optik, sondern der Prozess fängt ja letzten Endes ganz, ganz vorne an, indem das Unternehmen seinen Unternehmenszweck mal für sich feststellt. Dann kommt irgendwann der Kunde ins Spiel, hoffentlich und Gott sei Dank. Und dann entwickelt sich dieser Prozess bis dahin, dass am Ende der Kunde seine Zufriedenheit zurückspiegelt, wenn wir alles so getan haben, wie er sich das gewünscht hat, bestellt hat. Also diese Gesamtheit zu betrachten, ist sehr, sehr wertvoll in meinen Augen, um insbesondere Schnittstellen zu klären, weil Probleme entstehen zumeist an Schnittstellen. Jeder ist in seinem Bereich irgendwo fit, jeder ist irgendwo Fachmann, jeder weiß, was er tut. Also ich auch als Berater, ich kann in den seltensten Fällen, es sei denn, es ist wirklich meine Branche, in der ich 20 Jahre aktiv war, kann ich im Detail beitragen zu dem Wissen in dem jeweiligen Prozess. Das sind dann die Damen und Herren, die da in den Unternehmen tätig sind. Aber letzten Endes sind die natürlich auch irgendwo leicht in einer, ich will nicht sagen, dass sie in einer Blase sind, aber sie konzentrieren und fokussieren sich natürlich auf ihre Tätigkeit. Und das ist dann genau der Hebel, den das System bietet, dass es sagt, und jetzt schaue ich mal an, was passiert, wenn A etwas über den Zaun wirft und B fängt es auf. Wie kann ich an der Stelle optimieren? Wie kann ich das harmonisieren? Wie kann ich das so abstimmen, dass am Ende über die ganze Kette das optimale Ergebnis erreicht werden kann?
Es hört sich so ein bisschen nach Betriebsblindheit aufheben auf, ne? Dass man einfach mal so in die Makroebene geht und sagt, Mensch, ne? Gucken wir mal rüber, was machen wir denn da eigentlich die ganzen Jahre und Jahrzehnte vielleicht, ne?
Ja, und das ist durchaus auch in dem Moment hilfreich. Und da kann auch eine Zertifizierung durchaus helfen, die man ja aus verschiedenen Motiven anstrebt, dass man sagt, da kommt mal jemand von extern, ohne jetzt irgendwelche Werbung betreiben zu wollen. Das kann auch beispielsweise ein befreundeter Unternehmer sein oder das kann auch mal ein Lieferant oder ein Kunde sein, der mit ganz anderen Augen durch ein Unternehmen auch wieder geht, weil er es nicht jeden Tag sieht. Das ist, ja, Betriebsblindheit klingt sehr hart, aber da ist ein Stück Wahrheit dran.
Er ist ja letztendlich so, ne? Ich meine, irgendwann mal hat vielleicht jemand das Unternehmen aufgebaut, vielleicht wurde es übergeben oder vielleicht ist da schon die Geschäftsführung oder das Management schon ein paar Jahrzehnte drin, ne? Dann laufen ja die Prozesse so, wie sie laufen, aber die Welt da draußen bleibt ja nicht stehen, die ändert sich ja. Und man sieht es ja dann relativ schnell, denke ich mal, als Externer, dass man sagt, warum macht ihr das denn noch so? Ich kenne neun Unternehmen, die machen zwischenzeitlich anders. Ne? Wäre das nicht auch mal was von euch? Hört sich ja schon spannend an. Was sind denn die größten Hürden bei einer Erstzertifizierung? Also was war jetzt zum Beispiel beim Andreas so? Gab es da irgendwas, wo man sagt, ups, wenn der das nicht in den Griff kriegt, dann wird es nichts? Gibt es so ein paar Themen, wo immer wieder aufschlagen?
Es gibt ein paar Themen, die immer wieder aufschlagen. Ja, ich würde jetzt natürlich keine expliziten Beispiele nennen, weil es sie beim Andreas natürlich auch nicht gab.
Das dachte ich
Natürlich
doch.
nicht.
Oder, Andreas?
Der läuft alles wie geschmiert, sage ich nur.
Nein, also
Ja,
es gibt Hürden sicher, aber ich meine, bei uns war es wirklich relativ entspannt, muss ich sagen. Also es gab jetzt keine größeren Probleme. Es gab, ich kann das ruhig auch sagen, es gab so einen Fall, wo wir gesagt haben, ja, machen wir Entwicklung oder machen wir keine Entwicklung. Ne? Also lässt du dich für deine Entwicklungsdienstleistung zertifizieren oder nicht? Das ist zum Beispiel so ein Thema, wo man sich im Vorfeld drüber abstimmen oder im Klaren sein muss. Ja, Martin, das zum Beispiel.
Absolut. Ja. Also bei der 9001, wer sie nicht kennt, es ist kein, würde ich sagen, kein schöner Lesestoff mal zunächst. Also wenn, dann würde ich mir immer vielleicht das von jemandem nahebringen lassen, der das Thema schon lebt, oder eine Interpretation lesen, den Standard an sich zu lesen. Ja, das, ich will nicht sagen Gesetzestext, aber das ist halt schon sehr, sehr formal. Und in Anführungszeichen, die Kunst besteht auch nicht drin, den Standard zu verstehen, ja, im ersten Ansatz, aber im zweiten Ansatz dann zu sagen, ja, was heißt das denn für mich in der Realität? Wie mache ich das denn jetzt am besten? Und wie mache ich das für mich am besten? Und ist es dann auch standardkonform? Oder gibt es dann vielleicht doch noch etwas, was ich da anders machen könnte oder sollte? Wenn wir in den produzierenden Bereich vielleicht mal reinschauen, beispielsweise nehmen wir gerne mal die Hydraulik, dann würde es bei einer Erstzertifizierung mit hoher Wahrscheinlichkeit so sein, dass man irgendwo in dem Bereich Prüfmittel wahrscheinlich nachbessern müsste. Ja, wir sind natürlich bei diesem Thema, wir sind bei einer zentralen Kundenforderung in dem Moment in der Hydraulik oder im fertigen Bereich, einer der zentralen Kundenforderungen nach Maßhaltigkeit und nach Funktion. Ja, und letzten Endes hat der Kunde den Anspruch, das Produkt, das Unternehmen verlässt, das Hydraulikunternehmen, soll von Stunde 1, von Minute 1 funktionieren und das möglichst reibungslos und möglichst lange. Also muss ich mir vorher in der Produktion Gedanken gemacht haben, wie kann ich das gewährleisten? Und das funktioniert sehr, sehr oft mit vergleichenden Messungen. Das kann auch mal ein Prüfstand sein, der beispielsweise Drücke prüft oder andere Dinge. Aber auch da, ja, da sind wir im Manometer. Das heißt also, wir haben wieder ein Prüfmittel. Es muss nicht eine maßliche Größe sein. Es kann auch eine andere physikalische Größe sein. Und genau in dem Moment muss der Nachweis erbracht werden, dass das, was angezeigt wird, zumindest annähernd der Realität entspricht. Heißt also, ich muss dieses Kalibrieren von Prüfmitteln, dieses Vergleichen mit einem Referenznormal machen und letzten Endes, und das ist etwas, vielleicht bringe ich das an der Stelle auch gerade jetzt mal aufs Tapet, was viele, viele frustriert und was viele Aversionen auch gegen die Norm mit sich bringt, das ist dieser Dokumentationszwang. Auch da gibt es viele geflügelte Worte, was nicht dokumentiert ist, hat nicht stattgefunden, ist eines davon. Aber wenn ich das Kochrezept befolge und mir Gedanken gemacht habe, wie bin ich denn jetzt mit meinen Prozessen unterwegs, dann werde ich auch das ein oder andere dokumentieren. Im eigenen Interesse. Ich mache jetzt vielleicht mal ein plastisches oder ein reales Beispiel. Aus eigener Erfahrung in einem meiner früheren Unternehmen, Autounfall in den USA, Fahrzeug schwer beschädigt, Fahrer stirbt nach 2 Tagen an inneren Blutungen. Der Automobiler wird verklagt, weil man ihm vorwirft, sein Bauteil hätte versagt. Ja, der Automobiler sagt, mein Bauteil war richtig konzipiert, der Materiallieferant hat versagt. Ich war der Qualitätsleiter des Materiallieferanten. Dann bist du heidenfroh, wenn du 2 Jahre nach Lieferung ein Zertifikat aus deiner Datenbank entnehmen kannst, das bestätigt, dass genau dieses Material den Vorgaben entsprochen hat. Wenn ich das vielleicht mal in die Welt der Hydraulik übersetze, dann wird das ähnlich sein, wenn ich belegen kann, ja, es gab ein Versagen, es gab einen wie immer gearteten Schaden dadurch. Ich kann aber belegen, dass meine Materialauswahl in Ordnung war. Ich kann belegen, dass meine physikalischen Anforderungen eingehalten wurden, wie auch immer die heißen, ob das jetzt Druck oder Länge oder was auch immer sein mag. Und das wiederholt sich. Das wiederholt sich an verschiedenen Stellen und gibt letzten Endes über dieses Jahr Dokumentieren dem Unternehmen eine gewisse Rechtssicherheit. Also Produkthaftung. Ich kann mich da von Ansprüchen frei halten, weil ich nicht der Verursacher des Problems gewesen bin.
Mhm. Oder klar, an der Stelle natürlich.
Ja? Oder wenn du sagst, ich hab jetzt jemanden, der hat das geprüft, jetzt wäre die Qualifikation des Menschen in Frage gestellt, der das getan hat. Aber auch da bin ich dann wieder dabei, dass nein, er hatte ein Zertifikat, seine Ausbildung oder ein Zeugnis kann vorgelegt werden, was belegt, dass er dazu kompetent gewesen ist. Und das ist dann, vor einiger Zeit hat jemand zu mir gesagt, wir müssen schon wieder ISO-Arbeit machen, also im Sinne dieser Dokumentation. Da sage ich, nein, ihr macht keine ISO-Arbeit, ihr macht das und das ist auch für die ISO gut. Aber das ist so ein Thema, weil du sagtest, wo sind da die Klippen? Das mögen Prüfmittel sein. Das mögen aber auch beispielsweise solche Dinge sein, dass halt wirklich eine Mindestdokumentationstiefe an der Stelle fehlt. Weil auch hier, man muss sich immer wieder vor Augen führen, der Auditor kommt einen Tag ins Unternehmen. Und er muss am Ende des Tages, und das wissen vielleicht auch nicht alle, über den, wie sie alle heißen, ich will jetzt keinen Namen der Zertifizierer nennen, die sind ja hinlänglich bekannt, gibt es ja die DAX, die deutsche Akkreditierungsstelle, die wiederum die Zertifizierer prüft. Das heißt also, auch die Zertifizierer sind da nicht frei in ihrem Handeln, sondern auch sie müssen dokumentieren, müssen belegen, was sie an diesem einen Tag gesehen haben und auch nachweislich gesehen haben. Und dann ist der rein persönliche Austausch mit einem Unternehmensvertreter an der Stelle nicht mehr ausreichend.
Ich verstehe schon, ja, macht
Da musst
Sinn.
du also schon irgendwo am Ende des Tages sagen, ja, ich habe gesehen, es gibt ein Organigramm und es gibt eine Kompetenz der Personen, es gibt eine Fähigkeit von Prüfmitteln, es gibt Kennzahlen für gewisse Themen, und damit steuert das Unternehmen auch seine Performance.
Okay, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema Sicherheit sind und Gefahren, Andreas, wir hatten ja bei unserem letzten Podcast das Thema mit den Schläuchen, Armaturen etc. und Co.
Genau, ja.
Da wollte ich ja nochmal eine Frage stellen Richtung Zertifizierung, ne?
Ja, da ging es ja auch darum, dass ja, wenn man eine Ausbildung macht oder eine Weiterbildung oder auch Hydraulikschläuche fertigt, dass man eine Befähigung braucht. Oder der Mitarbeiter, der diesen Schlauch fertigt, muss ja ein Zertifikat haben, befähigt sein, dass er diese Arbeiten durchführen darf. Ne? Darum ging es ja, weil da auch ja das Thema war, wenn irgendwas passiert, dass man als Unternehmen dann als Inverkehrbringer eines Hydraulikschlauchs dann auch abgesichert ist im Falle eines Unfalls. Das war ja das Thema da. Ne? Und ist das auch ein Thema, was dann die ISO 9001 dann eher betrifft, wo man dann sagt, okay, hat dieser Mitarbeiter diesen Nachweis oder wie ist das da? Ja, ne?
Durchaus, durchaus. Da knüpfe ich an das an, was ich eben sagte. Letzten Endes, das Produkt verlässt das Haus. Ja? In dem Moment ist der Inverkehrbringer natürlich derjenige, der bei Problemen zunächst angesprochen wird. Heißt also, aus verschiedensten Gründen natürlich, man möchte keine Reklamation. Ja? Man möchte einen zufriedenen Kunden, man möchte keine Reklamationskosten. Das sind dann vielleicht noch die Ereignisse, die zunächst unschön sind und die Reputation kosten, Geld kosten, Schadenersatz. Die Problematik taucht immer dann auf, wenn ein größer gearteter Impact eintritt, ein größer Sachschaden, vielleicht auch ein Personenschaden, ohne den jetzt weiter dramatisieren zu wollen, aber der kann natürlich wirklich im extremsten Fall für das Unternehmen dann unter Umständen existenzbedrohend werden, wenn man dann in die Haftung genommen wird. Und dann geht es genau darum, über diese systematischen Prozesse, die man im Unternehmen dann etabliert hat, zu sagen, ich kann in dieser Kette schauen, das Produkt, das ich ausgeliefert habe, war in jeder Hinsicht dokumentiert in Ordnung. Das heißt, das Produkt war physikalisch in Ordnung, es war von der Funktion in Ordnung und diejenigen, die daran beteiligt waren, ob das Menschen waren, Mitarbeiter, ob das Maschinen waren, ob das andere Dinge, die ich eingesetzt habe, um das Produkt zu fertigen, Kompetenzen waren, das war alles anforderungsgerecht. Ja. Und dann ist man letzten Endes rechtlich gesehen, zumindest auf einer deutlich besseren Position, als wenn man sagt, mein Produkt war in Ordnung, aber ich habe keinerlei Belege dafür. Und das ist ja der Charme von einem Qualitätsmanagementsystem, dass es Dinge systematisiert. Heißt also, ich habe das immer und für jedes Produkt. Ich habe das nicht manchmal, ich habe das nicht in Einzelfällen, sondern wir kennen alle Murphy's Law. In aller Regel passiert genau dann dort etwas, wo ich keine Dokumentation hätte.
Ja, klar,
Und das sind
logisch,
dann
ja.
die Fälle, die sind dann leider Gottes an der Stelle auch in der Mehrzahl der Fälle nicht mehr zu reparieren.
Ich will auf dem Thema jetzt nicht allzu arg rumreiten, aber ich finde es tatsächlich spannend. Deshalb noch mal eine Frage. Angenommen, Martin, du hast ein Unternehmen, das irgendwelche hydraulischen Produkte in Verkehr bringt, zusammenbaut, montiert und auf dem Prüfstand prüft. Frage von meiner Seite. Schaust du oder weist du die Kunden darauf hin, dass die nach den Hydraulikschläuchen zum Beispiel gucken müssen, die an dem Prüfstand verbaut sind? Weil da gibt es ja eine DGUV, die sagt, Gefährdungsbeurteilung, Alter des Schlauches etc. und Co. Gibt es das aktiv, sage ich mal, in der ISO 9001 oder hattest du den Fall schon mal, dass ein Kunde sagt, jo, ich habe die ganz genau auf dem Schirm und ich dokumentiere das, wie alt die sind, Gefährdungsbeurteilung und sowas. Kommt es da auch rein?
Jetzt tritt eine kurze Pause ein, woraus man erkennt, dass ich da jetzt gerade drüber nachdenke.
Jetzt werden mich wahrscheinlich alle hassen, dass ich das
Nein,
überhaupt
nein,
anspreche, weil es
nein.
künftig dann in der ISO steht irgendwann.
Nein, nein. Vielleicht an der Stelle auch noch mal ganz kurz zurück in die ISO. Die ISO macht, ohne jetzt irgendwelche Berufsgruppen da in irgendeiner Art und Weise bevorzugen oder benachteiligen zu wollen, die ISO macht der Arzt, die ISO macht der Bäcker, die ISO macht der Dachdecker, die ISO macht das Krankenhaus, die ISO macht der Hydraulikbetrieb, die ISO macht das Beratungsunternehmen. Der Standard ist sehr, sehr, sehr allgemein gehalten. Das heißt also im Umkehrschluss, wir werden an dieser Stelle niemals eine derart konkrete Problem- oder Fragestellung in der ISO finden. Ja.
Okay.
Was wir finden werden, wir finden Themen wie Ressourcen, Arbeitsumgebung, Instandhaltung, all diese Themen finden wir. Das Thema beispielsweise Alterung oder Haltbarkeit oder Nutzbarkeit von Hydraulikschläuchen finden wir dementsprechend auch nicht so explizit. Aber letzten Endes, wenn man sich das Thema Arbeitsumgebung anschaut, dann kann man auf diesen, und das ist mir selbst persönlich auch schon passiert, dann kann man natürlich durchaus auf diesen Gedanken kommen. Denn ja, das kommt natürlich auch irgendwo mit Arbeitsschutz. Ne? Berstender Hydraulikschlauch oder eine Leckage im Hydraulikschlauch ist ja keine schöne Veranstaltung. Aber das kommt natürlich auch über das Thema Ressourcen, Arbeitsumgebung und auch über Prozesssicherheit. Ne? Denn wenn ich nur einen Prüfstand habe, und muss dafür sorgen, dass eine gewisse Anzahl von Teilen in einem gewissen Zeitfenster geprüft wird, um sie ausliefern, freigeben zu dürfen. Und mir fällt der Prüfstand aus genau diesem Thema aus. Dann habe ich diese Ressource Prüfstand vielleicht nicht ausreichend eng getaktet überwacht. Ja, da kommen wir also in dieses Thema. Ganz früher hat man ja repariert, ne? Wenn was kaputt gegangen ist in Fertigungsanlagen hat man repariert. Dann kam er irgendwann zur vorbeugenden Instandhaltung. Das ist so dieser klassische Ölwechsel beim Auto. Da kam er schon seit vielen Jahren zur präventiven Instandhaltung. Das heißt, nicht nur, dass man feste Wechselintervalle hat, sondern dass man so etwas beispielsweise in Abhängigkeit von der Nutzungsdauer macht oder dass man gewisse Parameter überwacht. Ich glaube, da seid ihr beiden ja sicherlich auch deutlich tiefer drin wiederum als ich, was Hydrauliköle angeht, um den Zustand zu überwachen und zu sagen, naja, die Belastung war aber so hoch, ich halte jetzt nicht meinen Wechselrhythmus von x Jahren, x Monaten ein, sondern ich sehe da irgendwas auf mich zukommen. In anderen Themen kann es ja auch ein Verschleiß sein, ne, wo ich also beispielsweise Metallspäne detektiere. Also all diese Themen, dass man die auf der Uhr hat. Und dazu gehört dann, ich schließe den Kreis, auch tatsächlich der Hydraulikschlauch, den man in so eine, ich würde es mal nennen, Infrastrukturüberwachung mit aufnehmen sollte.
Okay.
Also nicht fahren, bis es kaputt geht.
Naja, das sollte man nicht, da hast du
Ja,
recht, ja.
ja.
Jetzt hast du ja ganz zu Beginn gesagt, die ISO 9001 ist ja mehr oder weniger so das Rezept, nach dem man kocht, so die Mutter der Zertifizierungen. Wiefern werden dann solche Themen wie zum Beispiel die Gründung eines Startups im eigenen Haus oder Verwendung von KI oder Kommunikation via Social Media, Arbeit mit Cloud-Anbietern. Wie wird denn sowas in der ISO 9001 berücksichtigt? Oder findet es überhaupt Berücksichtigung, beziehungsweise findet es überhaupt, macht es da an der Stelle irgendwo überhaupt Sinn?
Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber ich starte mal in eine Richtung. Wir hatten eben gesagt, oder ich hatte das zu Anfang gesagt, die ISO sagt zunächst in ihren ersten Kapiteln, du Unternehmen, denke bitte darüber nach, wo bewegst du dich? Wer bist du? Wo bist du? Was spielt um dich herum eine Rolle? Und aus dieser Erkenntnis kommt dann relativ schnell der nächste Step. Und der nächste Step heißt, bewerte bitte deine Chancen in deinem Umfeld, bewerte aber auch bitte auch deine Risiken. Ja. Da spielen noch andere Prinzipien mit rein, die die ISO 9001 verankert, auf die will ich jetzt gar nicht im Detail eingehen, aber letzten Endes, ich sage mal, prozessorientierter Ansatz, jetzt fällt mir die Begrifflichkeit nicht ein, dass man Entscheidungen, faktenbasierte Entscheidungen, dass man also in dem Moment, wo man sagt, ja, ich gehe jetzt beispielsweise in Digitalisierung oder in KI, würde die ISO sagen, ja, tu das, aber überlege zunächst.
Was wäre denn jetzt konkret, wenn ich sage, ich bin jetzt ein großes Unternehmen, ich habe von mir aus 1000 Mitarbeiter, ich produziere Automotive-Teile und ich habe festgestellt, dass ich eine ganz tolle Idee habe und ich gründe innerhalb meines Unternehmens ein kleines Start-up, ja, vielleicht mit vier, fünf Mann oder Frau, und die sollen aber abseits des normalen Prozesses andere Produkte herstellen. Wie sieht denn sowas dann auch aus?
Also grundsätzlich spricht da natürlich nichts dagegen, ganz im Gegenteil natürlich, denn das ist ja im Prinzip dann auch wieder diese Keimzelle, die sich die ISO wünscht, nämlich die kontinuierliche Verbesserung und das nach vorne gehen, das Weiterentwickeln der Prozesse und vielleicht auch der Produkte an der Stelle. Ich könnte jetzt etwas theoretisch werden, das will ich vielleicht auch zunächst mal tun. Rein von der Zertifizierung her ist das natürlich möglich. Es wäre aber in dem Moment nur dann Bestandteil der Zertifizierung, wenn man es in den sogenannten Scope mit reinnehmen würde, also in den Anwendungsbereich. Das würde man sicherlich nicht tun. Mein Ratschlag jetzt ganz pragmatisch an der Stelle, ich würde das beispielsweise als eine Keimzelle, als eine Projektlandschaft aufsetzen und würde das jetzt nicht ins operative Geschäft integrieren bis zu dem Zeitpunkt, wo ich in dieser Keimzelle dann wirklich konkrete Ansatzpunkte habe und dann kommen wir letzten Endes irgendwann in den Marketingbereich mit rein, dann kommen wir vielleicht in Austausch mit der operativen Konstruktion und Entwicklung mit rein, um diese Themen dann auch in die Realität zu überführen, auch zu validieren. Da sind wir natürlich wieder an dem Thema Kundenanforderungen erfüllen. Da spricht aber aus Sicht der 9001 nichts dagegen, ganz im Gegenteil.
Okay.
Was ich vielleicht an der Stelle nochmal sagen möchte, und das ist, Andreas weiß das, dem erzähle ich das so oft, wie er es nicht hören will, dass ich meine, ich lebe das Thema ja sehr gerne und ich bin auch überzeugt davon, dass es ein guter und erfolgversprechender Ansatz ist. Einer der Kernpunkte ist der risikobasierte Ansatz. Das heißt, man kann alles tun, man kann über alles nachdenken, man sollte sich aber zunächst mal kurz hinsetzen, kurz innehalten und sagen, wenn ich das jetzt so mache, was sind meine Chancen? Ja, die hat man aber in aller Regel, die positiven Dinge hat man ja vor Augen, aber mit welchen Risiken ist das denn verbunden? Und diese Risiken sind auch wieder in der ganzen Breite zu betrachten. Ja, das sind monetäre Risiken natürlich. Das können aber auch ganz viele andere Dinge sein. Gerade sowas zum Beispiel, wenn wir jetzt reden, eigene GmbH, Keimzelle, das ist auch schon wieder eine Art des Wandels. Ja, man sagt neudeutsch Change Management. Das heißt also, ich muss die Organisation dann noch mitnehmen. Ich muss Personen mitnehmen, dass andere, ich sage mal, herkömmliche oder etablierte Bereiche sich immer noch damit wohlfühlen, dass links oder rechts von ihnen an Änderungen gearbeitet wird. Die Menschen wissen nicht, welchen Einfluss das auf sie haben wird. Ja? Also dieses ganze Thema ist wirklich unter allen Aspekten wichtig zu betrachten. Das ging ja mal ganz früher zurück, als die Norm entstanden ist, Mitte des letzten, muss ich überlegen, Jahrhunderts, hat der Herr Deming aus USA immer diesen PDCA-Zyklus aufgebracht, Plan, Do, Check, Act. Und zu diesem Plan, zu diesem kurz innehalten, bevor man anfängt zu handeln, da gehört auch diese Risikoabwägung mit dazu. Man gehört also nicht nur dazu, das Kochrezept zu haben, sondern auch zu überlegen, naja, ist die Reihenfolge jetzt richtig, ist die Anzahl der Zutaten korrekt, sind die Vorgaben, das miteinander zusammenzubringen, die richtigen. Und erst danach wird das dann auch erfolgversprechend. Und man vermeidet natürlich dadurch, nicht immer, aber in vielen Fällen, dass das Experiment nicht gelingt.
Du hattest gerade gesagt, die ISO ist ja schon ein bisschen älter. Wie ist denn da aktuell Stand der Dinge? Wird die laufend überarbeitet? Kommen da immer wieder neue Themen hinzu? Fallen da mal alte raus? Oder wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da ein Update, wo man sich runterladen kann?
Ja, runterladen kann man das natürlich nur gegen Bezahlung. Ja, da haben viele auch, wie will ich sagen, vielleicht schicke ich das mal vorab. Ich war vor vielen Jahren auch mal in einem Normengremium drin gewesen. Also diese Normen werden überarbeitet. Die Managementstandards haben sich mal, das ISO-Komitee ist ja eine internationale Norm, die es auch in europäischer und in deutscher Ausgabe gibt, heißt also auch in deutscher Sprache, hat sich die ISO mal überlegt, na, wir möchten das eigentlich alle 7 Jahre, wäre so der Zeitraum, wo man das gerne überarbeiten würde. Wenn wir jetzt aktuell schauen, der letzte Stand ist 2015, wir sind 2024. Jetzt wissen wir aber alle, da kam was dazwischen. Corona.
Da war mal was.
Da war mal was.
Und das, da habe ich nachher auch noch eine Frage. Gut, dass es anspricht, sonst hätte ich sie vergessen.
Ja, schreib auf. Und da war es dann tatsächlich so über Corona, dass dann natürlich diese ganzen großen Zusammenkünfte der Komitees, wenn überhaupt, nur virtuell stattgefunden haben, da ist vieles ins Stocken geraten, betrifft auch andere Standards, den Umweltstandard beispielsweise, sodass diese wirklich große Revision 2015 die letzte war. Ja. Wobei mit 2015 einige Dinge, und da komme ich nochmal zu diesem Risikothema, die gab es immer schon, aber nicht in dieser Deutlichkeit artikuliert wurden. 2015, jetzt hätten wir 2022 eigentlich nochmal eine Revision haben sollen. Im Moment hört man dies und jenes. 2025 vielleicht, vielleicht ein bisschen früher, vielleicht aber auch ein bisschen später. Es gab jetzt wohl etwas, das ist für zertifizierte Unternehmen jetzt auch nicht ganz so unwichtig, denn Anfang diesen Jahres hat das ISO-Komitee entschieden, ich stelle das jetzt, versuche das ganz neutral darzustellen, dass die Unternehmen bei ihrer Betrachtung ihres Kontextes, den hatte ich ja schon kurz berichtet, den Klimawandel berücksichtigen sollen. Das ist meines Erachtens schon irgendwo so eine erste Richtungsanzeige, wo auch die Standards in der großen Überarbeitung hingehen würden. Also man geht davon aus, dass das Thema Nachhaltigkeit ein Thema werden wird. Risikomanagement wird wohl wieder gestärkt, und das Thema Digitalisierung könnte auch Platz finden. Das sind eigentlich so diese Themen, mit denen man da rechnen darf. Ich erlebe das in der Beratungspraxis ganz, ganz stark. Digitalisierung, das wissen wir, das treibt uns alle um, in jeglichen Unternehmen, in jeglicher Form. Und bei dem Thema Nachhaltigkeit, von diesem Thema wird sich auch im betrieblichen Umfeld in Zukunft schon seit gestern und auch noch übermorgen kein Unternehmen mehr lossagen können. A, im eigenen Interesse und B, durch äußere Einflüsse, ob das jetzt Unternehmen sind, ob das Gesetzgebung ist, ob das Kunden sind, teilweise ob das auch Mitarbeiter sind. Also wir sind ja heute schon durchaus in der Situation, in der Mitarbeiter auch sagen, bei der Wahl eines Arbeitgebers sind mir auch solche Themen wichtig. Wie stellt sich ein Unternehmen bezüglich Klimawandel auf, bezüglich Ressourcenverbrauch, bezüglich vieler, viele Dinge, die damit zusammenhängen? Ja, also
Das
das
hört
wird
sich
wohl so
natürlich,
sein. Ja.
ja, das hört sich natürlich spannend an und ist natürlich auch mal
Absolut.
interessant zu hören, dass es dort regelmäßige Anpassungen und Optimierungen gibt. Jetzt hattest du ja tatsächlich das Thema Corona angesprochen.
Ja.
Ich meine, ich persönlich bin froh, dass der Käse erstmal erledigt ist, ne, dass wir wieder unserem normalen Alltag so ein bisschen nachgehen können, gleichwohl sich natürlich schon viel geändert hat seitdem. Am positivsten finde ich tatsächlich, dass viele Mitarbeiter in vielen Betrieben nach wie vor die Möglichkeit haben, Homeoffice zu arbeiten, also remote zu arbeiten. Martin, aus Prozesssicht, gibt es da was zu beachten? Mussten da einige Unternehmen nochmal ein Rad zurückdrehen und sagen, warte mal, wir müssen die Prozesse nochmal ein bisschen anpassen, weil die Leute sind ja nicht mehr im Betrieb teilweise, ne?
Absolut. Ja, auf jeden Fall. Das fing letzten Endes ja auch damit an, dass in gewissen Teilen auch die Infrastruktur zunächst mal angepasst werden musste. Weil Unternehmen, was die IT-Performance und auch die IT-Ausstattung anging, teilweise nicht in der Lage waren, das in großem Maßstab zu tun. Das haben sie dann nachgeholt. Und ja, die ISO 9001 hilft auch in diesem Zusammenhang, denn letzten Endes, was ist diese Prozessbeschreibung oder diese Prozesslandkarte, von der Andreas zu Anfang gesprochen hatte? Ein chronologischer Ablauf von Aktivitäten, dem Zuständigkeiten zugeordnet werden. Das heißt, ich habe eine Blaupause. Ich habe eine Blaupause für jeden Mitarbeiter, der da ist. Ich habe die Blaupause für den Mitarbeiter, der neu dazukommt. Ich habe eine Blaupause für die Urlaubsvertretung. Und insbesondere, ich kann dadurch natürlich eine Systematik leben. Und wenn ich jetzt morgen sage, leider Gottes gezwungen und aus der Not, ja, Corona, ja, wir müssen unseren Ablauf ändern, dann kann ich genau diesen Ablauf geändert beschreiben und hab damit wieder für alle einen Leitfaden, wie ich mir den neuen Ablauf jetzt vorstelle. Das betrifft natürlich den Arbeitsablauf an sich, das betrifft vielleicht aber auch Vorgaben zur Kommunikation, die man anpassen muss und vieles mehr. Ja. Also an der Stelle ist auch die ISO wieder ein gutes Instrument, um Dinge zu etablieren, um Change, Veränderungen zu managen und dann auch, wir sagen gerne, prozesssicher in die Realität umzusetzen.
Schön zu sehen, dass auch dort, sag mal, relativ schnell ja dann gehandelt werden konnte und dass man die entsprechenden Vorkehrungen treffen konnte, dass die Mitarbeiter da draußen arbeiten konnten. Ne?
Genau.
Martin, ich hätte tatsächlich noch eine ganze Menge an Fragen. Ich glaube, wir könnten noch eine ganze Menge
Sehr gerne.
diskutieren und besprechen. Ich finde es tatsächlich spannend. Ich muss dazu sagen, ich war bisher immer so ein bisschen, ich will nicht sagen Gegner von Zertifizierungen, aber ich konnte mich dafür noch nicht so richtig erwärmen. Jetzt denke ich, dass wir uns demnächst vielleicht mal telefonisch über das eine oder andere Thema unterhalten sollten. Finde ich ganz spannend.
Sehr
Ich
gerne.
wäre sonst mit meinen Fragen tatsächlich durch.
Super.
Vielleicht noch einen Nebensatz von mir. Die Frage stellen sich ja auch auch und insbesondere auch kleine Unternehmen nach Zertifizierung. Wobei diese Fragen ja nicht, will ich sagen, unbedingt aus der eigenen Motivation kommen oder aus einer Erkenntnis, sondern teilweise auch von außen herangetragen werden. Im Automotive-Bereich ist ja die Zertifizierung letzten Endes zwingend erforderlich, ansonsten bist du ja gar nicht gelistet, ne? Als zugelassener Lieferant. Aber natürlich kann man auch Dinge aus der 9001 für sich vereinnahmen und kann die dann in Schwerpunkten leben, ohne dass man sich jetzt zwangsläufig im ersten Schritt zertifizieren müsste. Das ist auch eine gute Möglichkeit zu sagen, ich werde mit dem Thema mal warm, ich beschäftige mich mal damit, ich mache mir meine Gedanken mal darum und dann kann man im Step 2 immer in diesen Zertifizierungslauf gehen und am Ende des Tages, wenn man dann sein Zertifikat hat und lebt, dann hat man dieses Investment auch irgendwo gerechtfertigt, das wird sich auch irgendwo, nicht immer messbar, aber das wird sich irgendwo auch wieder zurückzahlen und für den einen oder anderen ist es durchaus ein Alleinstellungsmerkmal, es ist durchaus eine Eintrittskarte in einen Markt, es ist eine Eintrittskarte vielleicht für einen bestimmten Kunden, es ist irgendwo, und das erlebe ich wirklich relativ oft, auch für jemanden auf der Kundenseite, ein Argument zu sagen, ich habe jetzt hier 2 oder 3 Lieferanten, einer davon ist zertifiziert, dann nehme ich doch den.
Ja, klar, logisch. Guter Hinweis an der Stelle, Martin. Ja, finde ich gut, gerade wie für kleinere Unternehmen. Ich meine, wir sind ja auch nicht so groß. Das heißt, ich würde im ersten Step tatsächlich nicht gleich zertifiziert werden wollen, gleichwohl mich die Prozesse schon interessieren, ne, dass die mal sauber dokumentiert werden etc. und Co. Von dem her, hast du wieder genau getroffen.
Freut mich.
Vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir wirklich zum Abschluss kommen, weil wir haben schon heute dann das Zeitlimit doch ein bisschen überzogen, aber ein spannendes Thema, definitiv, interessant. Wenn jetzt ein Kunde sagt oder jemand kommt und sagt, oh, was kostet mich eigentlich so eine Zertifizierung, dann will ja jeder immer so eine Zahl haben. Kannst du da aus Erfahrung jetzt, sag mal, für ein kleines mittelständisches Unternehmen mit maximal 20 Mitarbeitern so eine Hausnummer abgeben, wo du sagst, ja, kostet in dem und dem Bereich. Also es muss jetzt nicht auf den Cent sein, aber so, dass man zumindest mal eine Richtung hat. Also es ist ja zum einen die Beratungsdienstleistung eines Beraters und es ist natürlich das TÜV-Audit. Das TÜV-Audit würde ich jetzt mal ausklammern, sondern mir geht es jetzt speziell auch um dieses Thema Beratungsdienstleistung.
Ja, gerne. Ja, schön habe ich jetzt deswegen gesagt, Zertifizierer ausklammern, weil da will ich auch gar nicht Auskünfte jetzt dazu geben. Das kann ja jeder dann im 1:1 mit seinem Wunschzertifizierer tun. Vielleicht nur so viel an der Stelle. Es gibt von übergeordneter Stelle, dem IAF, gibt es Tabellen. Also Gebühren für eine Zertifizierung hängen von mehreren kleineren Faktoren ab, aber im Wesentlichen von einem großen Faktor, das ist die Anzahl der Mitarbeiter. Was irgendwo auch verständlich ist, wenn ich ein Unternehmen mit 5 Mitarbeitern anschaue und das irgendwo verstehen möchte, werde ich weniger Zeit brauchen als ein komplexes Unternehmen über 5 Standorte mit 10.000 Mitarbeitern. Das ist ja irgendwo logisch, das ist gestaffelt. Daraus errechnet sich dann ein Auditaufwand in Stunden oder in Tagen, in Manntagen und darauf basieren dann letzten Endes das, was ich dem Zertifizierer schulde. Was die Beratung angeht, Andreas, es ist relativ weit gespreizt. Das ist jetzt die, wie ich sage, die juristische oder die politische Antwort an der Stelle. Ja, es hängt letzten Endes von der Komplexität natürlich ab, was das Unternehmen macht, Handelsunternehmen oder wird wirklich ein Produkt über eine relativ breite, tiefe Wertschöpfung hergestellt, welche Ansprüche bestehen daran, zum anderen natürlich auch die Anzahl der Mitarbeiter und was immer wichtig ist, wo ist das Unternehmen selbst in Bezug auf 9001? In den Köpfen, in den Abläufen. Möchte der Kunde, dass der Berater im Wesentlichen diese Einführung begleitet, vorschlägt, wie etwas zu tun ist, vielleicht auch teilweise schon in die Umsetzung geht, sprich, wie hoch ist die Eigenleistung? Also wir sind da sicherlich im mittleren vierstelligen Bereich, das kann aber durchaus auch am fünfstelligen Bereich schon mal kratzen.
Okay, aber das ist ja schon mal eine Aussage.
Ja. Man darf es nicht unterschätzen, wenn man es neu aufbaut, wenn das System etabliert ist, dann sind sicherlich immer wieder Anpassungen, Optimierungen möglich und auch sinnvoll. Aber wenn wir wirklich auf Null starten, dann gibt es doch Dinge, die auch die Mannschaft irgendwo binden. Das heißt, auch an der Stelle muss man immer damit rechnen, dass der ein oder andere einige Stunden in das Thema investieren muss. Und dann hängt es letzten Endes wirklich davon ab, möchte ich da noch selbst einsteigen oder möchte ich mir das vorbereiten lassen und bringe meine Fachkompetenz dann in die Themen mit ein. Wo wir nie drum rumkommen, ist eine Prozessanalyse zu machen mit denjenigen, die die Prozesse leben. Das möchten wir auch nicht. Es gibt keinen Standardprozess, der sinnvoll und weiterführend einfach auf ein Unternehmen aufgepfropft werden kann, dann hätten wir alle miteinander was falsch gemacht, denn davon hat auch das Unternehmen keinen Benefit.
Super, dann sage ich mal vielen Dank. Ich denke, Lars, hast du noch Fragen? Sonst würde ich sagen.
Nein, ich hab tatsächlich nur ein paar Fragen, aber das würde den Zeitrahmen sprengen und ich möchte ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht hier noch länger quälen, sozusagen. Nachher mögen die mich nicht mehr und wollen mich nicht mehr hier hören.
Gut, dann würde ich sagen, wir sind am Ende. Lars, machst du
den Abschluss? Ich mache den Abschluss, genau. Martin, recht herzlichen Dank an der Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast heute für unseren Hydrohelden-Podcast. Dankeschön auch dir, Andreas. War wieder ein sehr spannendes Thema. Wie gehabt, allen Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Fragen haben, wenn ihr Fragen habt, wir verlinken in den Shownotes die Kontaktdaten und die Informationen. Und wie gehabt, wenn es Themen gibt, die wir mal gerne mit jemand besprechen sollen, dann dürft ihr euch natürlich gerne melden. Daher nochmal eine Runde. Besten Dank an der Stelle.
Und noch einen letzten Hinweis, wenn ihr unseren Podcast mögt, dann liked ihn gerne oder gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf allen Portalen irgendwo berücksichtigt. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Hydrohelden.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ciao. Tschüss.